Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig.
Die da oben haben es versaut, haben irgendeine Biowaffe ausprobiert und sind schiefgegangen.
Weg mit diesem System, weg mit dieser BRD, weg mit diesem Verbrecherpakt. Wir wollen unseren Kaiser zurück.
Ja, dann gehe ich halt wirklich heucht aufs Militär, egal ob russisch, egal ob amerikanisch, heucht aufs Militär. Bis diese neue Ordnung da ist, wird auch oberster Befehlshaber Putin hier bleiben.
UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Warum wisst ihr davon nichts?
Hallo, ihr hört Kabale, eine Sendereihe zu Verschwörungsnarrativen und Faschismus. In der vierten Staffel, Abzocke, sprechen wir über Macht und Geld. In der Sendung spreche ich mit Juliette Schnabel von der Berliner VVN BDA. Dies ist der zweite Teil dieser Folge, in der wir uns damit auseinandersetzen, wer denn die Leute sind, die viel Geld zum Pushen der Verschwörungsnarrative aufbringen und was sie damit bezwecken. Falls ihr den Teil verpasst habt, hört ihn am besten vorher an, bevor ihr diesen zweiten Teil jetzt hört. Wir haben letzte Woche schon viel über das Project 2025 gesprochen und über die Überschneidungen zwischen Project 2025 und dem Council for National Policy, dem CNP. Was bedeutet das jetzt, wenn eine ganze Reihe von Einzelpersonen und Organisationen in beiden Gruppen unterwegs sind?
Also ich würde nicht sagen, dass das Project 2025 einfach nur der verlängerte Arm des CNP ist. Das ist sicherlich zu einfach gedacht. Aber Mitglieder des CNP stellen einen signifikanten Teil derjenigen, die diese 920 Seiten des Project 2025 geschrieben haben. Das heißt, das CNP ist dort auf jeden Fall personell, ideologisch und finanziell sehr gut vertreten. Das heißt auch, dass die großen Geldgeber der konservativen Bewegungen und damit der Republikaner mit dem Project 2025 sicherlich übereinstimmen. Das heißt, wenn die zum Beispiel Nikki Haley oder wem auch immer Geld für den Wahlkampf geben, dann halte ich es für recht unrealistisch, dass diese Person dann bei einem Wahlsieg sagt, ach nö, so euer Project 2025, lass mal, das will ich nicht. Die Koch-Brüder stecken ihr Geld über Americans for Prosperity in KandidatInnen rein, gerade damit die danach auch umsetzen, was die Koch-Brüder wollen. Und deren Wunschliste, das ist sicherlich sehr ähnlich mit dem Project 2025. Das ist, was sie wollen und wofür sie bezahlt haben. Dahinter ist eine Grundeinstellung, also dieses so, ich bin reich, deshalb kann mir keiner was und Unpopularität bringt mich nicht zum Nachdenken darüber, ob meine Botschaft vielleicht falsch ist. Und wenn die Bevölkerung mich nicht wählen will, dann muss halt die Demokratie weg. Also die Koch-Brüder zum Beispiel haben auch mal ganz kurz eine Karriere als Politiker angestrebt, aber sie waren unpopulär und das führt bei dem aber nicht zu einem Umdenken, sondern nur zu einer Strategieänderung. Und das ist eine Weltanschauung, die Trump mit den Koch-Brüdern, dem CNP, mit Mike Johnson und diesen ganzen Leuten teilen dürfte. Also die Idee, dass sie aufgrund ihrer privilegierten Position unantastbar sind und sich nicht an die Regeln halten müssen.
Die Mitgliederliste des Project 2025, die ist ja auf deren Webseite einsehbar und deren Namen sind ja auch auf den ersten von diesen 920 Seiten aufgelistet. Aber das CNP, die sind da ja, wie du schon sagtest, recht konspirativ. Das heißt, deren Listen sind zwar geleakt, aber unvollständig. Also wir wissen nicht, wer wirklich alles an dem CNP über die Jahre hinweg teilgenommen hat.
Genau, das heißt, potenziell gibt es noch viel mehr Überschneidungen zwischen Project 2025 und CNP, von denen wir zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nichts wissen. Also die haben zwar eine Webseite, wo man auch alte Reden und Stellungsnahmen und sowas lesen kann und wo sie sich mit Ausschnitten von eigentlich negativer Berichterstattung schmücken, was schon so ein bisschen grotesk ist. Das heißt, die New York Times, die schreibt zum Beispiel über das CNP, dass es eine sehr mächtige konservative Gruppe ist, quasi als Warnung. Und das CNP schneidet diesen Satz aus und benutzt es dann als Werbung für sich selber auf ihrer Webseite. Aber Teilnahmelisten von den Konferenzen gibt es dort erstmal nicht. Die findet man eher bei investigativen Journalistinnen und Bürgerrechtsinitiativen wie Documented, Southern Poverty Law Center oder auch in der britischen Zeitung The Guardian. Ideologisch finden wir auf diesen Listen eine Verschränkung von Neoliberalismus und christlichem Fundamentalismus mit starken autokratischen Tendenzen. Also die Journalistin Ann Nelson, die auch das Buch Shadow Network geschrieben hat, hat das CNP auch mal als eine Plutotheokratie beschrieben. Das heißt, eine Mischung aus Plutokratie, der Herrschaft einer kleinen Elite der Reichen, und Theokratie, einen Gottesstaat. Aber ob man nun den Fokus auf die Plutokratie oder die Theokratie legt, die Demokratie ist für diese Leute auf jeden Fall vom Tisch. Ähnlich wie für Mike Johnson oder für das Project 2025. Und dieses Konspirative, das ist wirklich recht extrem. Also man kommt in diese Treffen nur rein, wenn man von denen eingeladen wird. Und man wird zum Stillschweigen verpflichtet. Es gibt keine Aufzeichnung von den Diskussionen oder so. Aber trotzdem gibt es einige Informationen darüber, wer dabei war. Und dazu gehören Leute aus Politik. Und zwar aus allen drei Gewalten, aus den Medien, aus großen Unternehmen, aus Thinktanks und so weiter. Das heißt, die Teilnehmenden sind zwar hauptsächlich aus den USA, aber die Organisationen, die sie vertreten, die haben oftmals internationalen Einfluss.
Es handelt sich hier um Leute, die wirklich eine ganze Menge Macht haben, aber sich gleichzeitig als totales Opfer sehen. Also diese Verdrehung haben wir schon in sehr vielen Narrativen kennengelernt. Ob nun im Austauschnarrativ, im Goma-Narrativ und so weiter. Das heißt, sie sind schon die Elite, aber sie denken, ihnen stehen noch viel mehr Macht zu. Und sie fühlen sich durch solche Dinge wie Steuern, Säkularismus und Demokratie quasi um die ihrer Meinung nach angemessene Macht betrogen. Gibt es denn bei solchen Leuten auch sowas wie Verschwörungsnarrative?
Ja, also das ist super interessant, denn ich wurde bei Vorträgen über Verschwörungsnarrativen schon mehrfach gefragt, was denn nun mit echten Verschwörungen ist, die es ja durchaus gibt. Oder ob man zum Beispiel Leute, die an so Narrative glauben, davon abbringen kann, indem man mit ihnen über echte Verschwörungen redet. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, ob es wirklich funktioniert, um Leute da wieder rauszuholen, weil ja oft genug hinter spezifischen Narrativen auch tiefer liegende Weltanschauungen stecken. Viel faszinierender finde ich Leute, die so einflussreich sind, dass sie am nächsten an das rankommen, was dann manche mit dieser Idee der Kabale beschreiben. Also verdeckte Gruppen, Netzwerke und Verbindungen, in denen sehr viel Geld steckt und die über alle möglichen Ecken versuchen, die Welt zu lenken. Also zum Beispiel das CNP. Wenn man sich dann nämlich mal so die Leute anguckt, die da drin aktiv sind, die quasi die Akteure von einer Art Verschwörung sind, und wenn man sich anguckt, was die so glauben, dann stellt sich gar nicht so selten heraus, dass diese Leute selber an Verschwörungsnarrative glauben, selber auch welche verbreiten und sich selber als Opfer von Verschwörungen sehen. Und das sind nicht nur Gruppen, die hauptsächlich fundig sind und dann zur Unterstützung ihrer Ideologie Verschwörungsnarrative verbreiten, sondern es sind auch ganz große Namen aus dem VerschwörungstheoretikerInnen-Milieu dabei. Also neben Steve Bannon gibt es da zum Beispiel auch Jerome Corsi, einer der bekanntesten Verbreiter von Verschwörungsnarrativen. Corsi hat nicht nur mal für Alex Jones bei Infowars gearbeitet, sondern lässt, ähnlich wie Jones, kaum ein Verschwörungsnarrativ aus. Er war Birther, das heißt, er hat unter anderem behauptet, dass Obama kein amerikanischer Staatsbürger sei. Er war Truther, das heißt, er meint, es gibt einen Komplott innerhalb der amerikanischen Regierung bezüglich des Anschlags auf das World Trade Center. Er hatte wohl auch Kontakte zu Roger Stone und hat eine Zeit lang auch bei Pizzagate und QAnon mitgemacht. Er hat anscheinend auch eine alternative Theorie dazu, wo Erdöl herkommt. Also quasi nicht so von toten Pflanzen und so, sondern aus tieferen Erdschichten. Und er behauptet auch, dass Adolf Hitler 1945 nicht Selbstmord begangen hat, sondern aus Deutschland geflohen ist. Also ein bunter Blumenstrauß des Wahnsinns. Und so ein Typ hängt dann mit diesen ganzen Evangelikalen auf dem CNP rum. Und da schmieden die dann zusammen Weltpolitik. Und wie gesagt, das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Die CNP-Liste ist erstaunlich lang und hinter jedem Namen steht eine absolut verrückte Geschichte. Also einer der Mitbegründer war so ein extrem reicher Ölbaron, Thomas Cullen Davis, der in den 70ern angeblich unter anderem seine 12-jährige Stieftochter mehr oder weniger hingerichtet haben soll und laut etlichen Zeitungsartikeln vermutlich nur freigesprochen wurde, weil er eben so reich war und sich quasi freigekauft hat. So what the fuck, das CNP, da sind so viele Psychos dabei, einer schlimmer als der andere.
Ah ja, die Kinder und die Familien retten und so, aber Corsi selbst wird ja jetzt nicht so viel Kohle haben, um zu den Superreichen zu gehören. Woher kommt denn jetzt das Geld her, von dem wir vorhin gesprochen haben?
Also das CNP hat natürlich mehrere Geldgeber, die alle einen interessanten Hintergrund und interessante Verbindung haben. Daher fokussiere ich mich hier mal auf die schon genannten Koch-Brüder Charles und David. Jane Meyer hat ein sehr interessantes Buch namens Dark Money geschrieben, in dem sie sich sehr ausführlich mit diesen Brüdern beschäftigt. Und da drin beschreibt sie, wie die Koch-Brüder und die Netzwerke um sie herum so massiv rechte Politik in den USA vorantreiben, dass dort Leute von einem Kochtopus sprechen. Das heißt, Leute benutzen das Bild der Krake, was wir normalerweise als Metapher für den ZOG-Baustein kennen, also für die Kabale. Und so beschreiben Leute den Einfluss, den diese Koch-Brüder haben. Sie kippen nicht nur ihr eigenes Geld, das ja unter anderem von fossilen Brennstoffen kommt, in dieses Netzwerk aus Politgruppen, Thinktanks und so weiter, sondern sie haben sich mit anderen Superreichen vernetzt, die das dann auch tun. Dabei tarnen sie ihren Aktivismus mit angeblich wohltätigen Organisationen, die aber letzten Endes nur eine Politik vorantreiben, die genau diesen Leuten auch dann zugutekommt. Also zum Beispiel was Vorschriften, Steuern und so weiter angeht. Sie machen zum Beispiel auch Stimmung gegen alles, was darauf abzielt, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Sie haben gar keinen Bock auf Begrenzung von Emissionen oder grüne Energie oder sonst was. Und sie machen das schon recht lange. Das heißt, seit mehr als 40 Jahren bauen die dort dieses Netzwerk auf, ohne aber selber groß in Erscheinung zu treten. Stattdessen machen sie sogenanntes Astroturfing, also das, was wir auch schon bei Moms for Liberty in der letzten Staffel gesehen haben. Das heißt, sie tun so, als wären sie eine Bürgerinitiative von unten, als wären sie total so Graswurzeln und so, aber stattdessen stehen dahinter große politische Geldgeber. Und die Koch-Brüder, die haben dieses Astroturfing dann zum Beispiel mit der sogenannten Tea-Party-Bewegung gemacht. Das ist dann wieder so eine Art Camouflage. Sie haben sich natürlich massiv in die Wahlkämpfe auf allen politischen Ebenen eingemischt und mit ihrem Einfluss eine Menge republikanischen PolitikerInnen zum Sieg verholfen, was Maya hier wirklich sehr eindrucksvoll beschreibt. Das heißt, sie streben nicht nur eine Plutokratie an, sondern haben sie in gewisser Weise schon umgesetzt.
Okay, das ist jetzt das, was die Koch-Brüder so anstellen. Aber glauben die auch so krasses Zeug wie Corsi?
Also über ihre Bewegung haben sie auf jeden Fall Verschwörungsnarrative verbreitet. Zum Beispiel das Narrativ der sogenannten Death Panels, also Todeskommissionen bei Obamas Krankenkassenreform. Laut dieses Narrativs sollten in dieser Reform alte Menschen gezwungen werden, sich quasi vor einer Kommission zu rechtfertigen, warum sie als alte Menschen weiterleben sollten. Und wenn ihnen das nicht gelingt, dann sollten sie hingerichtet werden, um die Kassen zu entlasten. Das ist natürlich Quatsch, aber Organisationen, die Gelder von den Koch-Brüdern bekommen haben, haben dieses Narrativ massiv und sehr erfolgreich verbreitet. Ob die Koch-Brüder das selber geglaubt haben, sei mal dahingestellt. Das heißt, sie sind nicht so öffentlich mit ihren kruden Ansichten und es ist nicht so ein wilder Mischmasch wie bei Jones oder Corsi, aber es ist nicht weniger radikal. Maya geht in der Analyse der Brüder sehr weit zurück. Das heißt, sie dröselt unter anderem auf, was deren Vater so geglaubt und angestellt hat, denn von dem haben sie sicherlich nicht nur das Unternehmen geerbt, sondern auch Teile ihrer Weltanschauung. Der Vater Fred hat diese Firma zunächst als Ölraffinerie aufgebaut und ein ganzer Batzen des Geldes kommt daher, dass er sowohl mit den Nazis als auch mit den Sowjets Geschäfte gemacht hat.
Das klingt ein bisschen wie das, was VerschwörungstheoretikerInnen der ZOG vorwerfen und was Michael Butter als das Marx-Rothschild-Theorem bezeichnet. Also diese Idee, dass alle politischen Gegensätze nur Oberflächenphänomene sind und dass die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung immer im Geheimen mit beiden Seiten Geschäfte macht. Daher auch von allen Kriegen immer profitiert. Weshalb diese Kabale immer für alle Kriege der Welt verantwortlich gemacht wird.
Genau, und das ist faktisch das, was der Vater der Koch-Brüder in echt gemacht hat, wobei seine Sympathien auf jeden Fall bei den Nazis lagen, was dann so weit ging, dass er sogar ein deutsches Kindermädchen eingestellt hat, die dann aber während des Zweiten Weltkriegs wieder zurück nach Deutschland gegangen ist, weil sie quasi den Sieg des Dritten Reiches nicht verpassen wollte. Das hat dann nicht so ganz geklappt. Der Vater Fred war auch in den späten 50ern Mitbegründer der John Birch Society und ideologisch gesehen ist das recht ähnlich mit dem, was wir jetzt schon oft gehört haben, also mega rechts, neoliberal, Fundis, antikommunistisch und so weiter. Und auch die haben eine Affinität zu Verschwörungsnarrativen. Ein anderer Mitbegründer war zum Beispiel Robert Welch Jr., der unter anderem behauptete, dass Präsident Dwight Eisenhower ein kommunistischer Agent war. Ein anderer von der John Birch Society, Gary Allen, der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel None Dare Call It Conspiracy, in dem ganz klassisch behauptet wird, dass die amerikanische Politik von globalen Bankern kontrolliert wird. Und Alex Jones nennt dieses Buch als einen Haupteinfluss auf seine Radikalisierung. Er nennt das eine Fibel der neuen Weltordnung. Das heißt, schon der Vater der Koch-Brüder steckt recht tief im kultischen Milieu mit einem Fokus auf Neoliberalismus und Antikommunismus. Das heißt, der Furcht vor einer kommunistischen Kabale. Diese Ansichten sind dann auch bei den Söhnen zu finden und zwar teilweise noch extremer als beim Vater. Das heißt, der Staat soll keinerlei Regulierungen von Firmen und so weiter vornehmen. Es gibt keine Steuern oder irgendwas anderes, was der Profitmache von Unternehmen im Weg stehen könnte. Wie dieser Staat sich dann selber noch finanziert und wie eine völlig unregulierte Produktion zum Beispiel überhaupt aussehen kann, ist mir persönlich vollkommen unklar. Denn seit eh und je ist es ja eher so, dass der Staat, wenn er denn reguliert, also zum Beispiel Gesetze zum Schutz der Arbeitenden einführt, so marginal sie auch sein mögen, dann dient er damit ja vor allem auch dem Kapital, indem er es vor sich selber schützt. Das heißt, wenn zum Beispiel Firmen einfach völlig entfesselt ihre Arbeitenden verschleißen und totarbeiten oder zum Beispiel die komplette Umwelt vergiften, also das ist ja nicht so nachhaltig. Das heißt, indem der Staat durch Gesetze die Arbeitenden zumindest minimal schützt, bleibt deren Arbeitskraft auch für die Zukunft erhalten und damit wiederverwertbar für das Kapital. Aber für solche Überlegungen ist in der Ideologie der Koch-Familie gar kein Platz. Stattdessen geht es dann so weit, dass sie teilweise solche Ansichten zum Staat vertreten wie, also die ganze Verfassung gehört auf den Müll und das einzige Recht, was der Staat garantieren muss, ist das Recht auf Eigentum.
Komisch, dass dafür der Staat dann doch immer gut ist, ne? Wir haben diese Verdrehung ja bisher als präzise Opfer-Täter-Umkehr bezeichnet. Also dieses, ich werfe Leuten nicht nur irgendwas Schreckliches vor, sondern ein recht genaues Abbild von dem, was ich selbst tue. Also Evangelikale werfen Queers im Rahmen des Grooming-Narrativs Gehirnwäsche vor und als angebliche Gegenwehr betreiben sie wirkliche Gehirnwäsche bei Queers in Form der sogenannten Konversionstherapie. Oder RassistInnen werfen im Rahmen des Austauschnarrativs POCs vor, dass sie die sogenannte weiße Rasse vernichten wollen und als angebliche Gegenwehr wollen sie dann einen Rassenkrieg anzetteln, um diesem Austausch zuvorzukommen, um stattdessen einen weißen Ethnostaat zu errichten. Und hier werfen die Koch-Brüder einer unsichtbaren kommunistischen Kabale vor, im Verborgenen sämtliche Fäden von Politik, Medien, Bildung und so weiter in der Hand zu halten. Und als angebliche Gegenwehr bauen sie selbst ein Netzwerk im Verborgenen auf, verpflichten die Mitglieder zum Schweigen und versuchen mittels Camouflage durch verschiedene Lobbygruppen und Astroturfing die Politik, Medien, Bildung und so weiter zu beeinflussen. Und es gelingt ihnen sogar ziemlich gut, wenn ich das richtig verstehe. Ist das, was die Koch-Brüder, das CNP und so weiter machen, also einfach nur Opfer-Täter-Umkehr?
Also der Autor Corey Robin bezeichnet die DNA der modernen Rechten als eine Art permanente Konterrevolution gegen die Linke. Das heißt, laut Robin versteht man die Rechte am besten in Opposition zu linken Entwicklungen. Im Kern geht es darum, dass die Rechte davon überzeugt ist, dass es Leute gibt, die besser sind und deshalb in der Gesellschaft das Sagen haben sollten. Mal ganz, ganz verkürzt gesagt. Und das datiert er zurück bis zur Französischen Revolution, also jahrhundertübergreifend. Was er gleichzeitig beschreibt, ist aber die in gewisser Weise verwirrende Position der Rechten, den Erhalt von Privilegien zu wollen, aber quasi Privilegien für die Masse. Das heißt, wir sehen, und zwar nicht erst bei Trump und den Koch-Brüdern, sondern durch jahrhundertelange Geschichte hindurch immer wieder, dass Rechte in der Sprache von Außenseitern sprechen, obwohl sie gleichzeitig die Elite verteidigen. Und obwohl sie gleichzeitig im Falle von Trump und den Koch-Brüdern zum Beispiel Millionäre, Milliardäre und so weiter sind. Und ich denke, von da aus ist es nur ein kleiner Sprung zu diesem Opfergehabe, das wir immer wieder in verschiedenen Staffeln gesehen haben. Und diese selbsterdachte Opferposition an der Spitze der gesellschaftlichen Hierarchie, das passt sehr gut zu dieser Idee von Notwehr, für die alle Mittel recht sind. Auch die verwerflichen Mittel des Feindes und Verschwörungsnarrative über eine allmächtige Kabale. Es ist auf jeden Fall dieselbe Bewegung, wobei ich hier nochmal eine andere Perspektive anbieten möchte, die von dem Verhältnis von Opfer und Täter, von Rechtfertigung, Notwehr und Schuld mal so ein bisschen weggeht und es stattdessen eher als eine Art Mimikrie oder Mimesis oder auch Plagiat sieht. Es gibt so ein Buch, das heißt Lure of the Arcane, also Verlockung des Geheimnisvollen, von Theodor Ziolkowski. Das war so ein Germanist und der hat quasi die Geschichte des Genres von Verschwörungsromanen über mehrere Jahrhunderte hinweg beschrieben. Das heißt, es geht so ein bisschen an dem vorbei, was wir hier machen, aber ein Kapitel, das fand ich ganz spannend, denn darin geht es um die Entstehungsgeschichte der Protokolle der Weisen von Zion. Das ist ja nicht nur eine Fälschung, sondern auch ein Plagiat, wenn man so will. Und ähnlich wie Pizzagate und andere Narrative sind Stücke davon, mehrere Jahrzehnte vorher zwischen verschiedenen Ländern in Europa in gewisser Weise hin und her gereicht worden. Die Kurzversion von diesem Kapitel ist, ein satirisch-kritischer Text gegen Napoleon III. Wurde umgewurstelt zu einem antisemitischen Text. Und dann dichtet jemand in Deutschland noch diesen ganzen Kram mit dem Friedhof in Prag dazu, dann wird das auf Russisch übersetzt, dann taucht es wieder in Frankreich auf und als angebliche Quelle wird ein britischer Diplomat angegeben. Und daraus werden dann die Protokolle, die wir heute kennen, so zwischen 1894 und 1899 geschrieben, dann auf Russisch veröffentlicht, aber angeblich verfasst unter dem Einfluss von irgendwelchen russischen Leuten, um dann 1903 wieder in St. Petersburg aufzutauchen. Aber der älteste Text, Der ist von 1864 laut Ziolkowski. Also die ganze Geschichte ist ziemlich chaotisch und dieses ganze Hin und Her, das schmilzt mir auch so ein bisschen das Hirn. Also vor allem, weil seitdem der Text unzählige Male als Fälschung und Plagiat entlarvt wurde, schon 1921 vom amerikanischen Diplomaten Herman Bernstein und dann 1934-35 nochmal in einem Gerichtsverfahren in Bern. Aber dieser Text und das darin enthaltene Verschwörungsnarrativ kursiert nach wie vor. Das ist nicht nur nicht totzukriegen, sondern die wirre Entstehungsgeschichte und die wiederholten Fälschungsvorwürfe werden unter anderem von Adolf Hitler selber als Beweis für die Authentizität des Textes gelesen.
Ja, das haben wir ja auch schon mehrfach erlebt. Und Bakun beschreibt, dass wenn er von dieser Kippfigur von stigmatisiertem, privilegiertem Wissen spricht, das heißt gerade bei etwas vom Mainstream abgelehnt wird, muss es richtig sein.
Genau, also das ist zwar einerseits so ein Move, der mich jedes Mal wieder auf die Palme bringt, aber das kennen wir auch schon ein bisschen. Ziolkowski geht aber noch einen Schritt weiter, indem er Hannah Arendt zitiert, die sehr richtig bemerkt, dass die Nazis von diesem Text nicht nur so besessen waren, dass Hitler ihn angeblich sogar auswendig konnte, sondern dass sie in einer Form von mehr oder weniger bewusster Nachahmung ihre eigenen Organisationsstrukturen entlang dem entwarfen, was sie gleichzeitig der jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung vorwarfen, nämlich als Geheimorden. Und Arendt hat auch eine gute Erklärung dafür, denn eine erfolgreiche Kabale zeigt die praktische Möglichkeit der Weltherrschaft auf, selbst wenn diese Kabale die eigene Fiktion ist. Oder anders gesagt, wenn ich wirklich glaube, dass die Kabale die Welt beherrscht und ich selber zufälligerweise auch gerade die Weltherrschaft anstrebe, dann ist es gar nicht so absurd, von der Kabale abzuschreiben, selbst wenn das meine erklärten Erzfeinde sind. Und diese Nachahmung des Feindes, das finden wir auch beim CNP, das ja zutiefst antikommunistisch eingestellt ist und hinter allen und jedem die sozialistisch-bolschewistische Kabale vermutet, gleichzeitig aber, laut Jane Mayer, Geheimhaltungsmethoden des sowjetischen Geheimdienstes übernommen hat. Und diese komische Doppelung, die ist mir schon mehrfach über den Weg gelaufen. In der Podcast-Reihe The Coming Storm vom BBC-Journalisten Gabriel Gatehouse zum Beispiel spürt er einzelnen Leuten nach, die Verschwörungsnarrative verbreiten. Und irgendwann stolpert er über Peter Thiel, über den wir in der nächsten Folge noch ausführlicher sprechen werden. Und je tiefer er sich reinbuddelt, desto mehr merkt er, hey, dieses Verhalten, also dieses Verbindung ziehen zwischen bestimmten Leuten, das Bauen einer eigenen Wall of Crazy, was ich selber hier gerade mache, das ist doch genau das, was eigentlich die Verrückten machen, zu denen ich hier gerade recherchiere. Habe ich mich jetzt von diesem Wahn anstecken lassen? So falle ich jetzt gerade auch in so einen Rabbit Hole? Und ich hatte solche Momente auch schon, wo ich denke so, soll ich mir mal einen Plan machen, so eine Übersicht an meiner Wand mit den ganzen Leuten, die da im kultischen Milieu so rumwuseln? Und wie die alle miteinander in Verbindung stehen. So. Und dann denke ich, nee, das kann ich irgendwie nicht bringen. Also wenn das jemand sieht, dann denkt er, ich habe den Verstand verloren. Ne? Und ich denke, ein Grund, warum das Journalistis auf diesem Gebiet öfters mal passiert, ist gerade, weil es manchmal dieses Phänomen der Nachahmung gibt. Das heißt, dass VerschwörungstheoretikerInnen in der Bildung ihrer eigenen Gruppen die Strukturen des fiktiven Feindes, der fiktiven Kabale kopieren, die sie hassen, die sie fürchten, und zu deren Entlarvung und Ausrottung sie sich überhaupt erst zusammengeschlossen haben. Oder nochmal anders. Das Kommunistische Manifest von Marx und Engels beginnt ja mit den Worten, ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Und dann beschreiben sie die heilige Hetzjagd, zu der sich die verschiedensten Gruppen gegründet haben. Und daraus leiten sie ab, dass erstens der Kommunismus als eine Macht anerkannt wird und dass zweitens genau dieses Manifest zu diesem Zeitpunkt verfasst werden muss, um eben den Märchen vom Gespenst des Kommunismus die eigenen Worte entgegenzustellen. Das heißt, schon 1848 ist der Kommunismus ein Gespenst, das die Eliten heimsucht und geradezu um den Verstand bringt. Und das tut es bis heute. Nun sind aber Gespenster, wie wir sie sonst so aus Gruselgeschichten und so kennen, nicht die Toten, die keine Ruhe finden. Denn die Toten, die sind tot, die haben mit der Welt nichts mehr zu tun. Gespenster sind die Projektionen, Fantasien und Fiktionen der Lebenden, die noch irgendeinen Beef mit den Toten offen haben, die da noch was klären müssen, die sich fürchten oder die ihre eigenen Sehnsüchte nicht zugeben können. Und diesen unausgesprochenen Fragen, Zweifeln, Gedanken und Ängsten wird dann eine Gestalt gegeben, nämlich die Gestalt des Gespensts. Das heißt, man kann sich schon fragen, ob es sich also um eine Nachahmung der eigenen Fiktion handelt oder ob die Fiktion eine Projektion der eigenen unausgesprochenen Wünsche nach einer eigenen, weltbeherrschenden geheimen Kabale ist. Aber das Resultat, diese Doppelung, die bleibt dieselbe.
Und woher wissen wir jetzt eigentlich, dass es an der Nachahmung oder meinetwegen auch an einem Gespenst, einer Projektion liegt und nicht daran, dass du in einen Rabbit Hole gefallen bist? Oder mal anders gesagt, wie unterscheiden wir echte Verschwörungen von Verschwörungsnarrativen?
Also, Gatehouse bringt dann seine gesammelten Informationen zu so ein paar Statistik-Nerds, die ihm dann mehr oder weniger ausrechnen, dass er nicht verrückt ist. Wobei ich nicht weiß, ob das wirklich immer so die Antwort ist. Abgesehen davon habe ich jetzt gerade auch keine Statistik-Nerds auf Tasche. Michael Butter sagt auch eine ganze Menge zu diesen Unterscheidungen und er argumentiert unter anderem, dass echte Verschwörungen, wie zum Beispiel Watergate, meistens anders aufgebaut sind. Erstens gab es im Vorfeld meist keine Narrative, die groß in der Öffentlichkeit diskutiert wurden. Wenn also zum Beispiel so SchwurblerInnen auf Twitter und so weiter rumposen mit dieser Ansage, dass Verschwörungsnarrative sich früher oder später immer als richtig rausstellen, dann ist das mehr oder weniger Wunschdenken, das mit dem Brustton der Überzeugung vertreten wird als eine historische Beobachtung oder so. Außerdem stellt Butter sehr überzeugend dar, dass echte Verschwörungen meist nur sehr klein sind und auch zeitlich sehr begrenzt. Denn es ist einfach unrealistisch, dass eine große Anzahl von Menschen, teilweise ja über Generationen hinweg, sich so einig sind, dass sie sich nicht gegenseitig verraten, dass sie alle an einem langfristigen gemeinsamen Ziel arbeiten und gleichzeitig alle dicht halten und niemand plaudert. Also Menschen sind einfach zu verschieden voneinander, oftmals zu uneinig. Und gerade über längere Zeiträume hinweg kann sich nicht nur die Lebenssituation von Menschen ändern, sondern auch deren Weltanschauung, deren Meinungen und so weiter. Und je größer eine Verschwörung ist und je länger sie andauert, desto schwieriger dürfte es werden, alle auf Linie und von AußenseiterInnen fernzuhalten. Watergate war eine recht kleine Verschwörung. Da drin waren nur so eine Handvoll Leute involviert und trotzdem sind sie dann ja recht schnell aufgeflogen. Daher kämpfe ich auch so ein bisschen damit, die Verbindung zwischen dem CNP, Project 2025 und so weiter als eine Verschwörung zu bezeichnen oder gar diesen problematischen Begriff des Kochtopus zu verwenden. Denn selbst wenn es zunächst mal so anmutet, denn streng genommen ist das, was sie tun, bisher zumindest größtenteils nicht illegal. Und die Tatsache, dass die Teilnahmelisten des CNP trotz massiver Geheimhaltungsversuche schon zweimal geleakt wurden, beweist auch das, was Butter beschreibt, nämlich dass solche großen Gruppen nicht langfristig alles geheim halten können. Und Jane Meyer hat für ihr Buch Dark Money mehrere hundert Leute interviewt, etliche davon aus dem Umfeld der Koch-Brüder. Und die Mitglieder von Project 2025, die sind überhaupt nicht geheim. Das steht, wie schon gesagt, alles auf deren Webseite. Die sagen das alle sehr offen, was für krasse Sachen sie so vorhaben.
Das sind alles so Tendenzen, aber zu 100% kann Mensch nicht ausschließen, bei solchen Recherchen nicht gerade selbst in einen Rabbit Hole zu fallen.
Nein, denn das würde voraussetzen, dass man allwissend ist. Und wer ist das schon? Aber wenn wir nochmal darauf zurückblicken, was wir über Verschwörungsnarrative wissen, dass es zum Beispiel auch ganz viel um unerfüllte emotionale und spirituelle Bedürfnisse geht und eher selten um die Suche nach der Wahrheit, dann muss ich ganz klar sagen, also meine emotionalen und spirituellen Bedürfnisse werden hier nicht wirklich erfüllt. Nach all diesen Recherchen fühle ich mich vor allem recht hilflos und mir brummt auch ganz schön der Schädel. Und ich vermute, das liegt unter anderem daran, dass es im Gegensatz zu QAnon und anderen Verschwörungsnarrativen keine Gruppe gibt, keine soziale Bewegung, die sich um das Entlarven des CNP geclustert oder gesammelt hat. Es gibt keine Foren oder Baker oder Tourneen oder so Stars oder Musicals oder T-Shirts oder Slogans oder irgendwas, womit ich mich identifizieren kann, wo ich aufgefangen werde, was ich mit Leuten teilen kann, wo ich in einer Gemeinschaft aufgehen kann. Das gibt es ja alles nicht. Es gibt ein paar Bücher und Artikel zum Thema, ein paar Videos vielleicht, aber dieser ganze Zirkus, dieser Hype, die ganze Emotion, den kommenden kosmischen Krieg oder das Heilsversprechen, das wird man bei diesem Thema nicht finden. Und in einem Artikel von Elise Thomas vom ISD wird das auch insofern bestätigt, weil sie ganz klar aufzeigt, dass man, um Verschwörungsnarrative zu analysieren, immer auch für die Kultur und die Gemeinschaften schauen muss, die sich um diese Narrative herum bilden. Wenn es gar keine Gemeinschaft und keine Kultur gibt, die sich dort bildet, dann ist das zwar kein Beweis dafür, ob ein Narrativ richtig oder falsch ist, aber fast alle Motivationen und alle Dynamiken, die wir in unserer Sendung bisher behandelt haben, die gibt es dann halt auch nicht so wirklich. Und wenn wir davon ausgehen, dass es stimmt, dass Verschwörungsnarrative meist nicht ausgebremst werden, weil Leute von Faktenchecks und so weiter überzeugt und deradikalisiert werden, sondern weil den Leuten irgendwann meist langweilig ist oder eben ihre Bedürfnisse nicht mehr erfüllt werden, dann kann man daraus vielleicht auch umgekehrt ableiten, dass es nicht wirklich einen Grund gibt, ein Narrativ zu verbreiten, wenn sich keine Gruppe drumherum bildet, die meine Bedürfnisse erfüllen kann. Also wozu in ein Rabbit Hole fallen, wenn mich im Rabbit Hole niemand auffängt und ich am Ende genauso alleine bin wie vorher? Und in der nächsten Folge sprechen wir über Privatstädte, die ewige Jugend und goldhordende Hightech-Prepper.
Zum Schluss noch eine Ergänzung. Nachdem Nikki Haley Anfang März ihre Wahlkampagne aufgab, ist Trump der einzige übrig gebliebene Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei.
Und die Leute werden wach. Und dann schnappen wir euch. Ganz einfach. Und dann geht ihr vor Gericht. Für euren Scheiß, den ihr verbreitet habt. Und ihr habt dazu beigetragen, dass die Leute weiter schön schlafen.
Wenn euch diese Sendung gefällt, empfehlt sie gerne weiter. Nachzuhören unter freie-radios.net. Unter dem Stichwort Kabale. Kabale mit Q. Dort findet ihr auch die Literaturhinweise und weiterführende Links.